mit meiner Helga-Bräunius-Stiftung habe ich eigentlich das Ziel, so viel wie mögliche Menschen aus dem Problemblick in den Potenzialblick zu bringen. Dann kam aber der Tag, wo mein Vater zu mir sagte, er kann sich nicht vorstellen, dass eine Frau ein Unternehmen führt. Und ich rate jedem Unternehmer, im Potenzialblick sein Unternehmen zu betreiben.
Hey Leute! Herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, der nächsten Spezialfolge. Mein Name ist Carmine Sena, genannt Mino, und vor mir sitzt wie immer meine bezaubernde und wunderschöne beste Freundin und Co-Founderin Paula Vorbeck. Paula, wie geht's dir denn heute?
Hallo Mino, mein Lieber, danke, mir geht's super. Ich bin total aufgeregt und freue mich mega auf den Podcast heute. Das wird eine super Folge. Mhm. Wie du schon angesprochen hast, haben wir heute mal wieder eine Sonderfolge bei Chianti und Riesling. Das heißt, wir haben einen Gast hier bei uns und ich kann allen nur empfehlen, diesen Podcast komplett durchzuhören, weil das wird mega spannend.
Definitiv, definitiv. Und wer dieser Gast ist, das werdet ihr jetzt erfahren.
Viel Spaß!
Wer ist heute euer Gast?
Ja, Leute, heute bei uns zu Gast Wissenschaftlerin, Coachin, Stiftlerin, Psychologin und natürlich Unternehmerin, Dr. Helga Bräuninger. Liebe Helga, es ist uns eine Riesenehre, dich heute bei uns im Podcast zu haben. Mhm. Für die wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ich begrüße auch alle. Herzlich bedanke mich für die Einladung. Ich finde es ein ganz spannendes Format. Ich bin die vierte Generation Warenhausgruppe Bräuninger und das dritte von vier Kindern. Und nach einem Studium der Wirtschaft und der Psychologie und einer Ausbildung als Psychotherapeutin und Coach bin ich dann Stifterin geworden und habe die Stiftung erst meines Vaters übernommen und dann auch noch eine eigene gegründet. Und inzwischen sind es auch noch mehr Stiftungen geworden. Und wo ich so besonders aktiv bin, ist als Bildungspionierin und als bürgerschaftlich Engagierte. Ich bin auch als Gastgeberin aktiv und liebe es, Sparringspartnerin für junge Leute zu sein.
Ja, fantastisch.
Wunderbar. Hört sich doch klasse an. Du hast es gerade schon selber angesprochen. Du bist sehr bekannt als große Stiftlerin, nicht nur in meinem Heimatbundesland Baden-Württemberg, sondern wirklich deutschlandweit. Du leitest ja die eigene Bräuninger Stiftung, die du damals von deinem Vater übernommen hast, die Helga Bräuninger Stiftung, die du dir selbst gegründet hast, die Peres Stiftung als Treuhandstiftung von der Bräuninger Stiftung und du bist Vorsitzende der Bürgerstiftung in Stuttgart. So, also ganz, ganz viel. Ja, immer wieder taucht das Wort Stiftung auf. Bevor wir vielleicht ins Detail gehen der Projekte, kannst du vielleicht uns und den Leuten auch kurz erzählen und erklären, was eine Stiftung genau ist, was der Zweck dahinter ist und warum man sich zu einer Gründung entscheidet?
Also im Gegensatz zu einem Verein, wo es ja um Inhalte geht, geht es bei einer Stiftung auch immer um Geld. Und da wird Privatbesitz sozialisiert, der wird gemeinnützig. Mhm. Und der Stiftungszweck, der ist, das Gemeinwohl der Gesellschaft zu fördern. Durch Bildung, durch Kunst, durch Sport, Völkerverständigung, um nur einige Zwecke zu nennen. Und die von mir geleitete Stiftungsgruppe hat verschiedene Zwecke. In der Zeit haben wir einfach gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, so ein Projekt nach dem anderen zu machen. Dann hinterlässt man so einen Projektfriedhof. Deswegen setzen wir viel mehr auf Kompetenzen, die die Gesellschaft braucht, wie wir der Gesellschaft diese Kompetenzen vermitteln und auch auf Orte der Begegnung, wo sich Menschen begegnen, wo Gemeinschaft entsteht.
Sehr schön. Mit der Helga Bräuninger Stiftung förderst du ja auch verschiedenste Projekte so im Bereich der Gemeinschaftskompetenzen. Und hier fließen wiederum auch Thematiken wie Unternehmertum und Bildung ein. Hast du mit dieser Stiftung denn so eine Art übergeordnetes Ziel, das mit der Stiftung verfolgt wird? Beispielsweise sowas wie die Gesellschaft in einem der genannten Bereiche irgendwie nachhaltig zu verändern?
Ja, mit meiner Helga Bräuninger Stiftung habe ich eigentlich das Ziel, um es mal ganz kurz zu sagen, so viel wie mögliche Menschen aus dem Problemblick in den Potenzialblick zu bringen. Weil ich ganz sicher bin, dass wir, um nicht von der Technik überrollt zu werden, brauchen wir in der Zukunft die volle Entfaltung unseres menschlichen Potenzials. Wir brauchen Menschen, die an sich glauben, die gut zusammenarbeiten können, die kollaborieren können und die die Technik nutzen, aber die Souveränität behalten. Ja. Und weil das immer alles komplexer wird, kann das ein Einzelner nicht schaffen. Mhm. Deswegen brauchen wir die Fähigkeit, Kollaboration zu leben und ins Team zu vertrauen und zusammenzuarbeiten.
Definitiv.
Und darauf setzt meine Stiftung. Und da fangen wir schon gleich gleich in der Schule an. Wir brauchen Lehrer, die das als Vorbild den Kindern zeigen, wie das geht.
Ja, auf jeden Fall. Möchtest du denn mal kurz darauf eingehen? Du sagtest ja gerade vom Problemblick in den Potenzialblick. Das interessiert unsere Hörer doch ganz bestimmt. Was meinst du denn damit?
Ja, das ist zum Beispiel auch schon ein guter Unternehmer, der sieht keine Probleme, sondern der sieht eigentlich Geschäftschancen. Mhm. Ja, wenn er ein Problem ist, denke ich, okay, dann mit der und der Lösung könnte ich das Problem lösen. Ja. Das unterscheidet eigentlich auch den, sagen wir, den Nicht-Unternehmer vom Unternehmer, dass der Unternehmer in allem erstmal auch eine Chance sieht. Und das ist ein Potenzial. Ne? Ja. Und wenn ich die Potenziale sehe, bin ich sofort auch energetisiert und dann fällt mir was ein, dann komme ich in den Lösungsmodus. Und wenn ich nur Probleme sehe, dann fühle ich mich eigentlich völlig erdrückt, ich fühle mich überwältigt, ich fühle mich ohnmächtig und dann werde ich ganz passiv und depressiv. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir so viele Menschen wie möglich in den Potenzialblick bringen. Und das ist eine Haltung. Ich kann mich als Mensch entscheiden, ob ich das Glas halb voll oder halb leer sehe. Und ich kann mich eben entscheiden, dass ich die Fülle des Lebens sehe oder nur den Mangel.
Ja, das stimmt.
Absolut.
Und dann werde ich eben auch, es gibt nicht nur Optimisten und Pessimisten, sondern gestern habe ich auch gelernt, es gibt Possibilisten. Hm. Also ich bin auch ein Possibilist. Ich sehe eigentlich immer, was möglich ist.
Ja, super.
Ja, großartig. Also das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, auch für uns als junge Unternehmer. Ich glaube, da können wir uns einiges von abgucken. Mhm. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, ich bin ja gebürtige Stuttgarterin, komme aus Baden-Württemberg und du bist Vorsitzende der Bürgerstiftung hier in Stuttgart und das ist für mich persönlich natürlich wunderbar, ja, weil hier dann was vorangeht im gesellschaftlichen Sinne. Und in einem Interview beim Deutschen Stiftungstag in 2019, da hast du so ein bisschen den Unterschied zwischen deiner privaten Stiftungsgruppe, aber auch der Bürgerstiftung erklärt. Kannst du das hier auch noch mal kurz wiederholen und so ein bisschen erklären, was dich angetrieben hat oder immer noch antreibt, so viel für das Allgemeinwohl zu tun?
Also bei einer privaten Stiftung, jetzt wie bei meiner Stiftungsgruppe, wo ich sage, so, wir bringen Kompetenzen in die Welt und wir bringen die Menschen vom Problemblick in den Potenzialblick, ist bei einer Bürgerstiftung ist eine lokale Gemeinschaft, das ist eine Plattform für die lokale Bürgergesellschaft in einer Stadt. Und deren Ziel muss ja eigentlich sein, die Stadt zu stärken. Ja, das ist schon mal ein ganz anderes Ziel. Und ich habe also meine Fantasie dazu und auch mit dem Team, mit dem wir arbeiten, war, dass wir das umsetzen und realisieren, indem wir nicht nur die Bürger machen irgendwas Tolles oder die Bürger machen ein Projekt und sammeln dafür Geld oder auch so dieses klassische Charity, so die Reichen sammeln Geld für die Armen, sondern wir verstehen uns als eine Plattform und wir sind so diese Infrastruktur dafür mit einem tollen Team, was diese ganzen Beteiligungskompetenzen hat. Und wir beteiligen die Bürger mit den Firmen, also mit der Wirtschaft und der Politik, sodass das ein Zusammenschluss wird. Denn die großen Probleme, diese heißen Themen der Stadtgesellschaft, da ist eine Kommune, ist die Politik alleine überfordert. Da braucht es die Bürger und vor allem auch die bürgerschaftlich Engagierten und die Ehrenamtlichen. Und es braucht aber auch die Unternehmen mit Geld und mit Know-how, um diese Probleme für die Stadt zu lösen. Und so haben wir unsere Bürgerstiftung mit diesem Profil aufgestellt und sind da inzwischen auch ein Vorbild für viele andere Bürgerstiftungen, die ja noch ganz allein die Bürger machen, irgendwie streichen den Kirchturm neu an oder machen irgendwie ein Projekt. Und wenn das Projekt dann aus ist, dann hat die Bürgerstiftung eigentlich gar keinen richtigen Sinn mehr. Deswegen gibt es bei uns keine Projekte, sondern bei uns gibt es die runden Tische. Wir entwickeln gemeinsam Lösungen für die Probleme. Und die setzen wir dann auch gemeinsam um. Jeder bringt die Handlungsspielräume ein, die er hat. Der eine hat Zeit, der andere hat Geld, der andere hat eine Idee. Und dann lösen wir das Problem und so entsteht eine Ownership in der Stadt. Das ist unser gemeinsames Projekt, unsere gemeinsame Lösung. Und das ist so soziales Kapital und das stärkt die Stadt, dieses soziale Kapital.
Definitiv.
Ja, ist großartig. Vor allem, wenn man auch so das dann einfach mal gesamteinheitlich sieht und denkt, ja, es macht doch viel mehr Sinn, wenn dann verschiedene Stadtteile zusammenarbeiten, ne? Und nicht nur, also jetzt zum Beispiel hier mit dem Stuttgarter Beispiel, Fellbach macht das eine, Bad Cannstatt das andere und Zuffenhausen nochmal was ganz anderes. Ja? Ja. Und keiner weiß so wirklich, was der andere macht.
Sie haben keine Zeit und kein Geld und das bisschen, was wir machen, reicht gerade für den kleinen Stadtteil. Mhm. Und da brauchst du eine Bürgerstiftung, die die einlädt, die Gastgeberin ist, die die wertschätzt und die den ganzen Bürgern sagt, guck mal, was die in Fellbach machen und die in Zuffenhausen machen was Ähnliches. Und jetzt bringen wir die zusammen, jetzt lernen die voneinander, weil Delgerloch das auch will.
Ja. So was bräuchte es vielleicht auch mal für den Bund. Das wäre auf jeden Fall großartig. Klasse. Also wirklich tolle Projekte.
Ja. Du sagst ja selbst, du bist ja aus Stuttgart, bist ja gebürtige Stuttgarterin, aber aktuell ja nicht mehr wohnhaft in Stuttgart. Betreibst du denn solche Art von Bürgerstiftungen auch in deiner neuen Wohnstätte sozusagen an oder ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist natürlich auch möglich. Dort machen wir Also das ist ja die Region Havelland. Da gibt es keine Stadt, die groß genug ist für eine Bürgerstiftung. Aber die ist natürlich so, ländliche Orte brauchen auch Beteiligungsprojekte. Mhm. Und wir haben jetzt, ich habe mit dem Landrat im Havelland, also ein wunderbarer Mensch, auch ein ganz so ein Innovator. Und ich als Stifterin vertrete die Bürgergesellschaft, er als Landrat vertritt die Politik. Wir haben jetzt ein Innovationsbündnis gegründet, auch als eine dreidimensionale Plattform mit Wirtschaft, mit Unternehmen, also mit den Unternehmen, der Politik und den Bürgern. Und so bringen wir jetzt die Innovation ins Havelland mit diesem Innovationsbündnis.
Fantastisch. Das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, dass das auch gerade im ländlichen Bereich, in dem ich auch groß geworden bin, dass das auch dort quasi umgesetzt wird. Weil wie du sagst, ja, wenn dann natürlich große Städte fehlen, um das so in diesem Umfang umzusetzen, dass es aber trotzdem ja nicht an Bürgerbeteiligung mangeln sollte. Ne?
Ja, und jetzt machen wir gerade nächsten Samstag, machen wir bei uns in unserer Paritzer Scheune eine Ehrenamtsbörse, gerade auch für junge Leute, für junge Menschen, dass die jungen Menschen auch wieder Spaß kriegen am Ehrenamt, dass die sehen, was man da gestalten kann, dass es nicht so dieser alte Zopf, wo man die eigene Mutter sieht, die da irgendwie in die Kirche geht und ehrenamtlich irgendwelche Projekte mitmacht, sondern dass die merken, was für eine Gestaltungskraft habe ich im Ehrenamt. Da kann ich mich wirklich einbringen, ich kann meine Region verändern. Und da gibt es eine Gruppe und die macht mir Mut und da gibt es Menschen, die haben auch Ideen und da gibt es auch Ressourcen, die wir gemeinsam nutzen können.
Finde ich wirklich ganz, ganz toll, weil ich selbst auch im Ehrenamt aktiv bin. Mhm. Und ich finde auch, dass das viel, viel mehr gefördert werden sollte. Für uns, Helga, als Bildungsstartup ist es natürlich auch super interessant, dass du dich durch deine Stiftung, aber auch quasi persönlich so sehr im Bildungssektor einsetzt. Und als wir so ein bisschen natürlich recherchiert haben und uns genau den Lebenslauf angeguckt haben, um auch natürlich perfekt vorbereitet zu sein, haben wir gesehen, dass du ja eigentlich gar nicht jetzt, ich sag mal, aus einer langen Linie an Pädagogen stammst. Also war für mich vor allem die Frage oder für uns die Frage, wie kommt das denn eigentlich, dass du dich so in diesem Bereich einsetzt? Also ist da irgendwas passiert, das dich da irgendwie getriggert hat, dass du sagst, da muss ich was ändern oder ist einfach der Bildungssektor in Deutschland so schlimm, dass man da einfach wirklich was machen muss?
Stimmt irgendwie alles.
Beides richtig.
Die Initialzündung war mein Grundschullehrer. Bin in einer sehr schwierigen Phase in die Grundschule gekommen. Also meine Eltern waren beide berufstätig. Mein Vater war voll beschäftigt, die Firma aufzubauen nach dem Krieg. War ja auch alles verbombt. Mhm. Und ich war die dritte von vier Kindern. Das war ja eigentlich auch für meine Mutter viel. Die war auch berufstätig. Die war Modedesignerin, hat wunderschöne Kollektionen gemacht. Und wir hatten dann immer also auch Erzieherinnen und eine von mir sehr geliebte Erzieherin, heiratete just in dem Moment, als ich in die Schule kam. Und dann habe ich, glaube ich, nur aus dem Fenster geguckt und den Blumen beim Wachsen zugeguckt. Also ich war irgendwie vollkommen mit mir beschäftigt, mit diesem Verlust dieser Erzieherin, dass ich weder Hausaufgaben gemacht habe, noch habe ich sonst eigentlich groß was in der Schule gemacht. Ich habe auch nicht zugehört. Und dann ist natürlich viel an mir vorbeigegangen und ich habe sicherlich auch noch eine kleine Entwicklungsstörung gehabt, dass ich, sagen wir mal, Buchstaben nicht so schnell visuell unterscheiden konnte. Mhm. Zum Beispiel gibt es Kinder, wenn die nicht links, rechts, oben, unten so alles unterscheiden können, die Raumlage, dann sieht für die P, D, B, D, sieht aus wie ein rundes Ding mit dem Stiel dran. Mhm. Na, und so sah für mich, konnte ich nicht unterscheiden. Und dann war ich immer intelligent und war auch kreativ. Dann habe ich dann immer gehört, was da einer erzählt und konnte es dann so nachsagen. Aber wenn ich dann vergessen habe, wie das Wort wirklich hieß, habe ich dann was erfunden. Dann habe ich dann so Sätze gelesen wie, der Besen steht auf der Mauer, dabei stand es, der Besen steht an der Wand. Mhm. Ja, dann dichtet man was dazu und dann gucken die Lehrer und denken, was ist das? Also mein Lehrer war aber ganz anders. Der hat mir keinen Druck gemacht, der hat es irgendwie gespürt, was mit mir los ist. Der hat einfach gewartet und hat mir zugetraut, dass ich es irgendwie, dass der Moment kommt, wo er mir begegnet und wo ich mich mit ihm verbinde. Ich habe mich mit ihm noch nicht verbunden. Und dann ist meine Mutter mal in die Schule gekommen und Frau Bräuninger kommt in die Schule. Herr Pfitzmeier war 62. Wir waren richtig in Schwäbisch, sagen wir, oder meine Mutter war, hat gesagt immer, ich war schellig. Schellig war es sehr gereizt und hat den Lehrer provoziert und hat ihn dann wirklich fast so ein bisschen zur Rede gestellt, warum er mir keine Hausaufgaben gibt und warum ich nichts tue, im Gegensatz zu den anderen Kindern. Mhm. Und was sagt dann dieser wunderbare Lehrer? Strahlt meine Mutter an und fragt sie, Frau Bräuninger, was schmeckt denn der Helga? Ja, und das hat dann meine Mutter ziemlich verdutert. Ja, die ist die Einzige, die Spinat und Spiegeleier isst. Die anderen mögen das nicht. Dann sagt Herr Pfitzmeier, Frau Bräuninger, gehen Sie jetzt nach Hause und machen Spinat und Spiegeleier. Das ist nämlich das, was ich für Helga nicht machen kann. Aber alles andere das überlassen Sie mal mir. Und jetzt erzählen Sie mir mal, was macht denn die Helga dann zu Hause mittags, wenn sie keine Hausaufgaben macht? Dann sagt der Mann, Mutter, die spielt Geige. Und dann sagt der Pfitzmeier, wunderschön, da soll sie morgen ihre Geige mitspielen und uns mal vorspielen. Das war Herr Pfitzmeier. Und dann habe ich am nächsten Tag Geige vorgespielt. Dann sagt Herr Pfitzmeier ganz ruhig zur ganzen Klasse, da seht ihr mal, was die Helga gut kann. Zu mir sagte er, und so wie du Geige spielst, Helga, kannst du alles andere auch lernen. Und dann war die Verbindung da. Und dann habe ich für meinen Herrn Pfitzmeier alles gemacht, was man tun musste. Ob es jetzt schön war oder nicht schön war. Und so hat er mich eigentlich ins Lernen gebracht, mit der Klasse verbunden, mit sich verbunden. Ich habe dann als Einzige von der Schule, glaube ich, 2 Studien gemacht und mit Summa Cum Laude promoviert. Also dank Herrn Pfitzmeier. Und die Promotion war eigentlich über das Thema, wie bringt man Lehrer zu den Fähigkeiten, wie ein Herr Pfitzmeier sie hat. Und so kann man als Stifterin, kann man eigentlich wieder der Gesellschaft zurückgeben, was mich so gestärkt hat. Herr Pfitzmeier hat mich in meine Potenziale gebracht. Und das gebe ich jetzt zurück als Stifterin.
Wunderschön.
Ja, wirklich super. Also da sieht man, große Vorbilder können einiges bewegen, ne? Gerade bei den
jungen Leuten. Es ist immer so. Es sind die Menschen, die dich prägen. Die Vorbilder, die auf dich was setzen, denen du was nacheiferst. Und so sind wir ja eigentlich wie die Innovation, sind ja die kleinen Zwerge auf den Schultern von den Riesen. Und der große Riese von mir als Bildungsstifterin ist Herr Pfitzmeier. Und ich bin der Zwerg, die Helga.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, liebe Helga, du weißt, Chianti und Riesling hat den Schwerpunkt Unternehmertum und große Unternehmer und Unternehmerinnen spielen bei uns eine große Rolle. Und ja, wir interessieren uns immer sehr für die individuellen Laufbahnen, aber auch ja, die ganz eigenen Arbeitsalltage, die unsere Gäste natürlich haben und wollen das natürlich auch mit dir besprechen. Gleich ganz kurz vorab, dein Nachname Bräuninger ist ja deutschlandweit, europaweit bekannt. Bräuninger GmbH ist, würde ich mal sagen, im gehobenen Marktsegment so das bekanntesten Warenhäuser, die wir hier haben. Ihr habt den Schwerpunkt Textilwaren. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet, wenn ich richtig liege, mit Sitz in Stuttgart natürlich auch immer noch. Allerdings hat ja der Besitzer so ein bisschen gewechselt. Also die Firma liegt nicht mehr in eurer Familienhand, sondern ist jetzt aufgeteilt auf 3 Familien, ist aber immer noch ein Familienunternehmen sozusagen, hat aber euren Namen behalten. Also es ist immer noch die Bräuninger GmbH. Mittlerweile gibt es 6.000 Mitarbeiter, 900 Millionen Euro Umsatz wird da jedes Jahr gemacht und es gibt 12 Warenhäuser in ganz Deutschland, unter anderem Düsseldorf, Nürnberg, natürlich hier in Stuttgart und München. Es gibt Bräuninger Land, ja, die großen Bräuninger Komplexe, wo man wirklich alles findet. Und da gibt es dann auch eigene Friseursalons, eigene Konditoreien, ja. Also es ist wirklich ein großes Imperium geworden. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Und klar, jeder, der diesen Podcast jetzt hört, wird es kennen. Vielleicht kannst du mal ganz intern uns ein paar Einblicke geben in die Unternehmensgeschichte, in die Familiengeschichte. Wie ist es dazu gekommen, dass jetzt die Firma nicht mehr euch gehört sozusagen, sondern jetzt in dem Besitz anderer Familien ist? Vielleicht deine Erfahrungen mit uns teilen.
Mein Vater Heinz Bräuninger war in der dritten Generation. Also mein Urgroßvater hat die Firma gegründet, dann hat mein Großvater es übernommen und mein Vater war dann der dritte. Und so waren immer die Söhne aus den Familien, wurden die Nachfolger. Und ich hatte ja auch einen Bruder, der dann mit 18 gestorben ist. Der sollte natürlich auch der Nachfolger werden. Mhm. Als der aber dann gestorben war, habe ich dann so meine Schwestern angeguckt und habe gedacht, naja, ich glaube, der Krug kommt zu mir. Und habe dann statt Modedesign, wie meine Mutter zu studieren, das hätte ich gerne gemacht, habe ich dann Wirtschaft studiert und habe auch meine Diplomarbeit im Kaufhaus geschrieben mit Deckungsbeitragsrechnung in der Mantelabteilung zum Schrecken unseres Finanzchefs. Und dann kam aber der Tag, wo mein Vater zu mir sagte, er kann sich nicht vorstellen, dass eine Frau ein Unternehmen führt. Das war ja noch in der 68er-Zeit. Ich habe auch in der 68er-Zeit studiert, war natürlich voll beeinflusst von dieser 68er-Bewegung. Mhm. Und dann weiß ich nur, das ist ja auch so, denke ich, was von Unternehmerkind. Man guckt nicht auf die Probleme und nicht auf die Defizite, sondern sofort auf die Chancen, ne, auf die Potenziale. Ich habe dann den Vater gefragt, ja, und wie gestaltest du die Nachfolge? Da hat er gesagt, so wie Robert Bosch. Und dann hat es bei mir also nicht lange gedauert, wo ich dachte, eigentlich würde ich viel lieber eine Stiftung leiten als ein Unternehmen, also als ein Kaufhaus. Mhm. Und dann habe ich so ist mein Stiftungsimperium entstanden, eben kein Unternehmerimperium, aber mein Stiftungsimperium. Aber mein Vater war immer ein großes Vorbild für mich. Er war eigentlich eine Mischung zwischen Visionär und Macher. Und das bin ich eigentlich auch. Ich habe relativ schnell eine Vision und dann habe ich aber die Power und auch das Durchhaltevermögen, es umzusetzen, es zu machen. Ja. Viele Leute sind ja nur Macher, das sind so die Manager oder nur Visionäre, aber mein Vater hatte wirklich so beides. Und den fand ich eben, er war ein wirklich guter Innovator. Er ist zum Beispiel der Erste, der in Deutschland die Rolltreppe in seinem Unternehmen eingeführt hat, der Erste, der die Kundenkarte gemacht hat, der Erste, der eine Betriebskrankenkasse gemacht hat, und zu allem könnte ich tolle Geschichten erzählen. Mhm. Also mein Vater war einfach ein genialer Innovator, ein unglaubliches Vorbild. Und natürlich wäre ich da in sehr große Schuhe gestiegen und so ich mit meinen 68er Bewegungen, ich habe natürlich auch immer überlegt, wir brauchen eigentlich eine neue Form von Wirtschaft, fand ich natürlich so Kapitalismus und so ein Warenhaus, den Leuten jetzt irgendwie was zu verkaufen, was sie eigentlich gar nicht brauchen, war ja so ideologisch ja nicht so gerade. Das habe ich jetzt nicht so gelebt. Und dann habe ich gedacht, so eine Stiftung, ich glaube, das ist wirklich mein Ding. Ja. Und so bin ich dann relativ schnell, habe ich zu ihm gesagt, ja Papa, dann mache ich die Stiftung. Und habe mit ihm dann gemeinsam die Stiftung entwickelt, meine Geschwister überzeugt, meine Mutter überzeugt, dass wir auf unser Erbe verzichten und das in die Stiftung einbringen. Und als mein Vater dann starb, viel früher als gedacht, 1980, habe ich dann die Stiftung übernommen. Allerdings noch nicht im Vorstand, sondern in einer Rolle der Mittelverwendung. Also für was wird das Geld ausgegeben? Ich habe mich dann aber auch sehr gut zusammengefunden mit den Menschen aus der Firma, weil das war ja wie bei Robert Bosch, die Stiftung hatte die Hauptanteile und das Unternehmen schüttete dann immer dann Erträge für die Stiftung aus. Also das waren dann so Jahreserträge, die der Unternehmensvorstand entschieden hat, was ausgeschüttet wird. Also war ich da jetzt nicht richtig in so einer mächtigen Position, aber durch gute Kollaboration, Vertrauen und Zusammenarbeit haben wir dann, glaube ich, uns sehr gut zusammenentwickelt, die Unternehmensleitung und die Stiftung und was wir tun. Aber 2004 waren die Kaufhäuser in einer sehr schwierigen Phase und waren von relativ vielen Häusern waren einige auch so fast in roten Zahlen. Und dann haben wir dann schon überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, die Stiftung vom Kaufhaus, vom Unternehmen zu trennen. Und damit das unternehmerische Risiko wieder in private Familien kommt und nicht die Stiftung das unternehmerische Risiko hält. Und das haben wir dann auch getrennt, Kaufhaus und Stiftung. Ich habe jetzt einen Kapitalstock und bin aber immer noch sehr freundschaftlich und sehr anerkennend verbunden mit den Menschen, die das Unternehmen sehr gut weiterführen, auch mit dem Namen Bräuninger und im Sinne meines Vaters. Und ja, so finde ich, ist uns das gut gelungen, das Unternehmen von der Stiftung zu trennen und beides in die Zukunft zu führen. Aber auch da, das ging nur eigentlich, weil wir in eine Beziehung gegangen sind, weil wir als Menschen uns vertraut haben und weil wir gesagt haben, wir sitzen in einem Boot, wir wollen für die Stiftung und für das Unternehmen das Beste. Es ging nicht darum, dass das Unternehmen die Stiftung jetzt vereinnahmt oder die Stiftung das Unternehmen. Es geht nicht darum, wer zieht sich den größeren Teil über den Tisch, sondern wie gibt es eine Win-Win-Lösung für alle, wie dann auch alle gut leben können.
Da müssen aber natürlich dann auch alle so eingestellt sein. Ne? Also wenn dann nur zum Beispiel die eine Seite so denkt, die andere nicht, dann könnte es ja zu Problemen kommen. Also da war ja dann auch das Glück da, dass ihr alle so gemeinschaftlich gedacht habt. Ne?
Ja klar, fühlten sich auch einige im Unternehmen in dem Stiftungsvorstand zu kurz gekommen. Gab es ja dann auch, sagen wir mal, noch einige juristische Klagen, aber wir haben eigentlich alles gut überstanden.
Okay.
Und man übersteht sowas gut mit einer gemeinsamen Intention und im Vertrauen. Ja. Also wenn wir jetzt aus dem Vertrauen, aus dem Potenzialblick in den Problemblick gefallen wären, dann hätten wir uns, glaube ich, alle zerfetzt. Es braucht das Vertrauen und das Miteinander.
Ja, das zeigt wieder, wie wichtig es ist, quasi auch auf der Beziehungsebene quasi das Ganze dann auch anzugehen und miteinander arbeiten zu können, ne, harmonieren zu können, um das Ganze quasi so harmonisch wie möglich über die Runden zu bringen. Ne?
Und ich denke, die Grundlage ist auch so die gegenseitige, der Respekt voneinander und die Wertschätzung.
Ja.
Also ich kann die Menschen, die jetzt die Firma weiterführen, habe ich vollste Wertschätzung. Die machen einfach einen guten Job. Und ich fühle mich aber auch von ihnen wertgeschätzt mit dem, was ich in diesem Stiftungsbereich tue.
Du hast ja anschließend daran die Unternehmensberatung Successio gegründet, die sich auf Unternehmensnachfolge spezialisiert. Hat das denn dann auch mit deinem eigenen Hintergrund quasi als Nachfolgerin eines großen Unternehmens zu tun?
Ja klar, wie alles, was ich mache, hat seine Wurzeln in meinem eigenen Erleben. Also ich, alles, was ich tue, hat eine enge Verbindung mit meiner Biografie. Und das ist mir natürlich schon nachgegangen, als mein Vater gesagt hat, dass so eine Frau kann eigentlich kein Unternehmen führen. Und ich habe ja gesehen, wie ich das mit diesen Stiftungen gut hinkriege. Und ich fühle mich eigentlich als Führungskraft auch erfolgreich. Definitiv. Und habe mich dann gefragt, ist das wirklich richtig, dass Frauen das nicht können? Und dann habe ich gesagt, da gehen wir jetzt mal in die Forschung. Wir erforschen mal Female Leadership, was ist das eigentlich, wenn Frauen führen? Führen die anders, brauchen die was anderes? Und indem mich auch mehrere Unternehmer, befreundete Unternehmer, mich gefragt haben, so in der Nachfolge, welches Kind ich für geeignet halte, habe ich gesagt, naja, das kann ich jetzt so beim Abendessen nicht sagen. Du erzählst mir jetzt, du hast 3 Kinder und ich müsste natürlich kennenlernen. Mhm. Und so kam ich so über Freunde, kam ich eigentlich in dieses Thema rein, dass ich eine Unternehmerfamilie coache und berate, welches Kind eignet sich eigentlich für die Nachfolge. Das fand ich natürlich auch aus meiner eigenen Biografie schon spannend. Und so hat sich das so eigentlich entwickelt, dass ich über 3-4 Beratungsanlässe, dass ich mir dann angefangen habe zu überlegen, wie machst du das wirklich professionell? Und dachte, professionell machst du das eigentlich nur, wenn du das mit einem Anwalt machst, der sich auskennt, denn da geht es ja immer um Testamente, mit einem Menschen, der die Vermögensnachfolge, also jemand, so ein Banker, der sich wirklich sehr gut in Vermögen auskennt und wie Vermögen in die nächste Generation gebracht wird, aber auch mit einem, der Unternehmen gut kennt, der die überhaupt mal anguckt, ist die fit für die Zukunft? Was braucht die noch? Stimmen die Produkte noch? Stimmen die Produktion noch? Also ein guter Unternehmer oder ein Wirtschaftsmensch, ein guter Banker und ein guter Anwalt und ich als Psychologin. Ich habe da so 4 Kompetenzen, wenn die zusammenkommen und dann gibt es eine One-Stop-Beratung für Unternehmensnachfolge. Das war so unser Traum. Aber leider haben die schwäbischen Unternehmer das nicht gekauft, denn das ist ja, das habe ich dann auch gemerkt, bei Unternehmern, hauptsächlich bei schwäbischen Unternehmern, da ist der Berater ja noch schlimmer als der Zahnarzt. Wer will schon zum Berater? Ne? Das Zahnarzt doch angenehmer. Ja. Und auch das Geld will man eigentlich nicht investieren für so einen gemeinsamen Reflexionsraum, wo man mit der geballten Kompetenz von den Profis eigentlich die Zeit verkürzt, um wirklich nachhaltige professionelle Entscheidungen zu treffen. Und dann habe ich dann mehr oder weniger nur so alleine noch den Auftrag gekriegt, so als Psychologin, eine Unternehmerfamilie zu coachen. Und so hat sich dann, es gibt ja keine Zufälle im Leben. Zum Schluss waren so viele Frauen bei mir, die von mir gecoacht werden wollten. Wie stelle ich mich als Frau, zum Beispiel eine Frau, die überhaupt nicht das gelernt hat, das Produkt oder dieses Patent, was unser Unternehmen groß gemacht hat, die darin gar nicht groß geworden ist, sondern einen ganz anderen Beruf hat. So, was kann ich denn für ein Führungsprofil kriegen, wenn ich nicht wie mein Vater einmal kurz in die Fabrik reinlaufe und sofort sehe, was in der Maschine nicht stimmt? Wie kann ich dann so ein Unternehmen führen? Dann habe ich zusammengesucht, was für ein Profil brauchst du, wo du deine Stärke einbringst und wen brauchst du überhaupt von deiner Unternehmergruppe? Da gibt es doch viele, die mit deinem Vater gearbeitet haben, die sich so gut auskennen im Produkt. Wie könnt ihr quasi als Gruppenprozess, wie könnt ihr Gruppenprozesse machen, wo alle Kompetenzen reinkommen und welche Rolle hast du da? Ja, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Aber dann, als ich dann zunehmend auch älter wurde, habe ich mich dann auch auf die Stiftung konzentriert und habe dann gesagt, so, jetzt habe ich die Unternehmensberatung, habe ich 15 Jahre lang mit den Frauen gut geführt. Das hat super Spaß gemacht und jetzt ist so eine neue Lebensphase. Also um eine gute Beraterin zu sein, muss man eben morgens auch mal um 5 aufstehen und muss dann wohin fliegen und mit den Leuten sein und dann muss man abends wieder spät zurückkommen. Ja. Das ist schon ein langer Tag und man braucht dann auch die Präsenz und die Energie, um so einen Prozess wirklich gut zu moderieren.
Absolut.
Ich würde nicht sagen, dass ich die Präsenz und die Energie nicht mehr habe, aber ich habe jetzt schon andere Schwerpunkte in meinem Alter. Ja. Und man ist dann auch kein gutes Vorbild, wenn man dann so im hohen Alter immer noch so da sitzt und so tut, als geht alles so weiter wie bisher.
Also, dass du ein Vorbild bist, ist, glaube ich, unbestritten. Vor allem, also gerade ich als junge Gründerin, ja, also als junge Frau, die sich versucht, was aufzubauen und das große Glück hat, in einer Zeit zu leben, wo das auch völlig normal ist. Und natürlich können Frauen Unternehmen führen, im heutigen Ansehen. Ne? Da kann man nur den Hut vornehmen, wenn man sowas durchgemacht hat. Ja? Wenn man gesagt bekommt vom eigenen Vater auch noch, du hör zu, Frauen können das nicht. Ja? Und ich will nicht, dass eine Frau meine mein Erbe antritt sozusagen, meine Unternehmensführung weitermacht. Das ist schon ein Brocken, ja, und das muss man verarbeiten und dann muss man die Stärke haben zu sagen, okay, ich mache weiter und mache es dann sogar noch besser, ja, und noch quasi noch im Zweck der Allgemeinheit. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir als junge Unternehmerinnen auch immer dankbar sein müssen für Frauen wie dich, ja, die sich dann eingesetzt haben, die dann ein Zeichen gesetzt haben und die das, glaube ich, dann auch einen Schritt mit beeinflusst haben, dass wir heute so frei agieren dürfen und können, ja, und auch ernst genommen werden, ja, also das muss ich immer wieder betonen. Ich werde als junge Frau im Geschäft, im Business wirklich ernst genommen. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, wenn man deine Geschichte hört.
Ja. Ja, ich habe mir natürlich schon auch überlegt, was können wir Frauen besser als Männer? Wir müssen ja irgendwas besser können, ne?
Einiges.
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 Und genau in dem, was wir besser können, habe ich dann auch die Nachfolgerin gestärkt, ne? Ich denke, wir können besser vertrauen. Also die Männer sind sehr schnell im Misstrauen und in der Kontrolle. Also wir halten da, glaube ich, ein Stück länger aus, dass wir so, wir können auch mehr Fürsorge, also wir können Caring-Systeme aufbauen. Und die Männer können schon, also die können besser Strategie, die können besser so, sag mal, die können besser eine schnelle Output-Orientierung oder so eine Maximierung, so eine Gewinnmaximierung. Das können wir nicht so gut, weil wir mehr so auch im Ausgleich sind und in der Fürsorge. Dann können wir, glaube ich, auch ein Stück besser kommunizieren und moderieren. Und wir können auch sehr gut andere empowern. Ja? Das können natürlich Männer inzwischen auch nicht. Es gibt also Forschungen, wo die Unterschiede zwischen Männern und Frauen geringer sind als die Unterschiede zwischen Frauen unter sich und Männern unter sich. Ja? Also die Forschung sagt eigentlich, die Unterschiede sind gar nicht so groß zwischen Männern und Frauen. Aber es ist so quasi unsere Haltung. Und es sind natürlich schon auch physiologisch, wir haben in unserem Gehirn, für das, dass wir Mütter werden, haben wir doppelt so viel Spiegelneuronen wie Männer. Und diese Spiegelneuronen ist unsere Hardware für Empathie. Also wir können relativ schnell das spüren, was ein anderer erlebt. Das fühlen wir. Und wenn wir zu lange mit unseren Spiegelneuronen in der Empathie bleiben, dann schwächt uns das. Wenn wir zum Beispiel jetzt mit 3 Mitarbeitern zusammensitzen, die jetzt gerade die krank sind und die so wo das Gespräch ist, ob sie jetzt in vorzeitige Altersrente gehen und wir spüren, wie die aus ihrer Kraft gefallen sind, dann schwächt uns das. Ne? Und wir müssen als Frauen lernen, aus der Empathie mit unseren Spiegelneuronen ins Mitgefühl zu gehen. Dass wir aus der Empathie rausgehen und dass wir denen irgendwie zutrauen, Jungs, ihr schafft das. Jetzt habt ihr noch einen neuen Lebensabschnitt vor euch, das traue ich euch zu. Dass wir uns ein Stück, wie gesagt, distanzieren aus der Empathie und in so ein Zutrauen gehen, in so ein Mitgefühl gehen und mit einer positiven Energie in die Führung gehen. Das ist etwas, was wir lernen können. Das finde ich doch toll. Wir können so viel lernen. Wir können lernen, aus dem Problemblick in den Potenzialblick zu gehen. Und wir können lernen, aus der Empathie ins Mitgefühl zu gehen. Und die Männer, die können lernen, auch ins Mitgefühl zu gehen und stärker empathisch zu werden. Und wir können das alle lernen und voneinander lernen. Und das Tollste finde ich, dass die Forschung gesagt hat, die erfolgreichsten Teams sind immer gemischte Teams. Also wenn Männer mit Frauen zusammenkommen und die zusammenarbeiten und ihre Stärken einbringen, sich gegenseitig wertschätzen, nicht konkurrieren, sondern kollaborieren, das sind die besten Erfolge.
Ja, ich glaube, da können wir ja aus erster Hand sprechen. Wir sind ja auch ein gemischtes Gründerteam. Und man merkt auf jeden Fall da die Kompetenzenverteilung und wer da welche Stärken mit einbringt und ist auf jeden Fall der effizienteste Weg, sehe ich genauso. Nicht nur für die Frauen hast du viel getan, sondern tatsächlich für das Unternehmertum in Deutschland an sich. Ja, also du hast ja auch 1995 dann Exzed gegründet, das Existenzgründerzentrum in Stuttgart. Kannst du noch mal vielleicht kurz erzählen, wie es dazu kam, ja, und welche Ziele du da primär verfolgt hast?
Ja, ich sag mal, es war ja ein Stiftungsprojekt und ein großes Ziel war von mir, dass ich als Stiftung das private Kapital, das war ja schon ein sozialisiertes, gemeinnütziges Kapital, aber natürlich ein privates Kapital, dass ich das zusammen mit öffentlichem Geld bringen. Also diese Public-Private Partnership. Ich dachte, da habe ich einen größeren Wirkungsgrad und auch einen größeren Impact, als wenn ich nur mit meinem privaten Stiftungskapital jetzt ein Thema besetze. Und um nachhaltig auch die Innovation, die Stiftung will ja eine Innovation machen, um nachhaltig etwas in der Gesellschaft zu verankern, ist es natürlich immer gut, mit der öffentlichen Hand, mit der Politik was gemeinsam zu machen. Und wir haben uns als Stiftung Gedanken gemacht, wir hatten eine wunderbare Konferenzreihe zum Thema Zukunft der Arbeit. Und und mitten in diese Konferenzreihe ist die Deutsch-Deutsche Vereinigung geplatzt. Also auf einmal Und auf einmal gab es, das haben wir uns dann beschäftigt, natürlich auch mit der Situation der Leute in der DDR. Für die war eigentlich, für die gab es ein Recht auf Arbeit, aber kein Recht auf Reisen. Ne? Mhm. Also so, das war so der Unterschied. Ne? Die haben auf einmal ein Recht auf Reisen gekriegt, aber das Recht auf Arbeit wurde ihnen genommen. Ja? Das war schon spannend. Und so haben wir eigentlich dann überlegt, also wenn jetzt so auch gerade im Osten, in der DDR, haben viele Menschen dann relativ schnell tolle Positionen verloren. Und nach kurzer Zeit kam ja auch dann die Globalisierung, wo die Situation der Arbeitslosigkeit für gut qualifizierte Leute dann auch im Westen da war. Wenn auf einmal bei Bosch irgendein Betriebsleiter, der Geschäftsbereich wird nach Indien outgesourced, dann wird er gefragt, gehst du nach Indien, machst es oder bleibst du hier? Und dann hat er bei hier sein Reihenhäuschen noch nie abbezahlt mit zwei Kindern und sagt er, tut mir leid, ich bleibe hier. Und dann kann er ganz schnell arbeitslos werden und sitzt dann beim Arbeitsamt und sagt, und was mache ich jetzt? Und in dieser Situation wurde XZ gegründet. Mhm. Ne? Also einmal diese Situation in der DDR, in Ostdeutschland, dass so viele Hochkompetente auf einmal arbeitslos waren und aber auch durch die Globalisierung im Westen. So, und was machen wir eigentlich mit diesen gut ausgebildeten Menschen, die gewohnt waren, in großen Unternehmen zu arbeiten? Die hatten verantwortliche Posten, die hatten ihre Kompetenzen. Aber was machen wir mit denen? Wie bringen wir die in neue Unternehmensformen, wo sie ihr Know-how einbringen und die zu ihnen passen? Also wenn es diese Betriebe nicht mehr gibt, was können sie dann machen? Mhm. Also welche neue Form der Selbstständigkeit passt da? Und da war für mich klar, es ist eigentlich nur eine neue Form von Selbstständigkeit im Netzwerk. Und da haben wir dieses XZ so mit verschiedenen Branchen, also die Digitalbranche war ja damals ganz im Kommen. Und dann aber auch, wie Künstler mit Technikern zusammenarbeiten können. Das Neue entsteht ja immer in der Verbindung zwischen Dingen, die vorher isoliert waren. Und so haben wir also in diesem XZ haben wir auch als Plattform von Menschen, die gut qualifiziert sind, die ihre alte Arbeit, ihre Arbeitsstelle verloren haben, die aber mutig genug sind und sich das auch zutrauen, selbstständig zu werden in Netzwerken. Und ich nenne das immer so schön, statt Selbstständigkeit, Gemeinständigkeit. Wie kann man gemeinsam selbstständig werden? Mhm. Und dann in seinem Branchenzirkel. Und da haben wir quasi dann auch so ein Bild gehabt von den vielen Selbstständigen. Einer davon kriegt einen tollen großen Auftrag, der geht sofort zu seiner Gruppe und sagt, Leute, ich habe den Auftrag gekriegt und ich brauche jetzt euch alle, um den Auftrag zu bearbeiten, brauche ich jetzt 12 von euch, die mitmachen. Ne? Mhm. Ich allein kann es ja gar nicht machen. Also der eine kriegt den Auftrag und die anderen, bei diesem Auftrag sind die anderen quasi bei ihm selbstständig, aber da arbeiten sie mit. Und dann kriegt der Nächste mal wieder einen Auftrag und dann arbeiten die anderen wieder bei ihm mit. Mhm. Also einer ist quasi immer, holt den Auftrag ein und die anderen helfen, den Auftrag umzusetzen. Mhm. Und so ist das eigentlich so eine Gemeinständigkeit in so einem Netzwerk. Weil einer allein oder wenn der krank wird, dann machen es halt die anderen. Und das war so die Philosophie, das war so das Bild, die Intention, die mich mit der Gründung dieses XZs beschäftigt hat und auch wieder eine meiner Grundthemen, Verbindung, Kollaboration und wie kann man das klug organisieren? Mhm. Ja, wie kann man das zusammenbringen? Und da war das Tolle, dass also die Bundesanstalt für Arbeit, das war alles noch in D-Mark, haben uns mit 6,5 Millionen D-Mark unterstützt bei diesem Projekt, sonst hätte es auch nie so groß werden können. Mhm. Und dadurch, dass ich natürlich dann von der Firma Bräuninger jetzt auch immer nie so hohe Summen bekommen habe, die ich gebraucht hätte für mein Projekt, musste ich natürlich auch immer so klug sein und mir gucken, so, wer sind meine Co-Sponsoren? Wer bringt noch Geld ein? Und das ist natürlich auch wieder unternehmerisch. Wenn ich jetzt ein Problem löse, wie die Zukunft der Arbeit, wer ist eigentlich für dieses Problem in der Politik verantwortlich? Wie sieht die Figur aus? Wie heißt der? Und wie will er mich denn kennen? Und dann sage ich, Mama, das ist dein Thema, ist auch mein Thema. Wie können wir das zusammen machen? Ne? Und dann, was kannst du einbringen? Was kann ich einbringen? Und so entstehen dann Public-Private Partnership. Man hat das gleiche Problem. Wir haben das gleiche Thema und wir haben den Partner in der Politik, der mit uns zusammenarbeiten möchte.
Finde ich eine herausragende Herangehensweise, also wirklich fantastisch.
Ja, und so habe ich eigentlich immer gearbeitet, immer.
Ja, und das, also dieser Ansatz, der wird ja auch heute nochmal genauso dringend, wenn nicht sogar dringender. Ja, wir stehen ja vor riesen digitalen Umbrüchen, vor Arbeitslosigkeit, neue Jobs müssen her, alte Jobs werden durch digitale Innovationen ersetzt. Da ist ja genau dieser Ansatz wieder richtig. Wie können wir gemeinsam selbstständig werden? Das finde ich einen tollen Satz.
Genau.
Und wie können wir die Leute, die vielleicht dann auf der Strecke bleiben oder zurückbleiben, wieder integrieren und wieder wichtig machen? Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch dazu von Dark Horse. Das ist so ein Innovationsbüro. Die haben sich 36 Studenten aus dem Design Thinking, aus dem Hasso-Plattner-Institut, aus der D-School haben sich gemeinsam selbstständig gemacht, also auch gemeinständig, und haben dann dazu ein tolles Buch geschrieben, Thank God It's Monday. Und haben so beschrieben, wie sie eigentlich gemeinsam dieses Unternehmen machen, mit welche Kultur sich da ergibt, und haben dann so schöne Sätze, so alle Unternehmensberater haben uns gesagt, ihr macht Pleite, das geht nie, und sie haben gesagt, doch, das wollen wir, das geht, und haben dann beschrieben, wie es geht.
Super, wirklich toll.
Der Mut, das Neue zu machen. Und das ist natürlich auch toll, wenn man das Neue nicht allein machen muss, sondern zusammen machen kann, erproben kann.
Ja, und da hattest du ja sicher auch immer dann tolle Unterstützung und ja auch das dein erarbeitetes Glück, sage ich mal, auf dein großes Netzwerk zurückzugreifen. Ne? Also das zusammen etwas zu gestalten, geht ja nur, wenn die anderen mitmachen. Und da hast du dann bestimmt als Kontaktknüpferin und mit deinem großen Netzwerk was bewegen können.
Ja, war natürlich auch immer, also meine psychologische Grundausbildung, der bin ich ganz dankbar, auch meiner wirtschaftlichen. Und als Psychotherapeutin und Coach habe ich natürlich schon so Kompetenzen, wie man eigentlich die Konflikte gut löst, dass keiner sein Gesicht verliert, wie man eigentlich, also wenn ich im Konflikt bin und auch immer wertschätze, was jeder andere schon probiert hat und dann auch das Potenzial sehe und dann brauche ich das nur so benennen und auf einmal kommen alle in so eine Lösungsorientierung und schon sind alle wieder gut gestimmt, sind im Potenzialblick und schon klappt das. Ne? Und ich denke, wenn man dies beteiligen kann und wenn man Beziehung kann, das sind so meine beiden Stiftungskompetenzen, damit kommt man ganz gut durchs Leben und das ist auch, damit wird man auch nicht krank und damit wird man auch ziemlich gut alt.
Das glaube ich gerne, ja. Und das merkt man ja auch. Ja, es ist wirklich überwältigend, dir zuzuhören und zu sehen und hören, was du alles so geschafft hast bisher. Von daher finde ich die nächste Frage sehr, sehr spannend, ob du sie überhaupt in dieser Art und Weise beantworten kannst. Denn, liebe Helga, wie sieht denn so ein klassischer, in Anführungszeichen klassischer, Arbeitsalltag von Dr. Helga Preuninger aus?
Also wenn ich so in dieser Verkürzung so, sagen wir mal, holzschnittartig sagen wollte, es gibt es zwei Typen. Also der eine ist zurückgezogen. Also ich war ja bis so vor 10 Jahren, war ich noch 3 Monate im Sommer auf Forsen Island in Kanada. Und wo natürlich auch ein ganz anderer Alltag da war. Da wache ich morgens beim Sonnenaufgang an und gehe erstmal in den See schwimmen.
Ach, schön.
Ja, sehr schön. Und wenn das Sonnenuntergang ist, dann ist auch alles andere unwichtig. Dann sitze ich da nur da und gucke, wie er im See untergeht, die Sonne, der rote Ball. Ja, ne?
Schön.
Und das ist so dieses Zurückgezogen. Und dann, wenn ich zurückgezogen bin, habe ich so einen Wechsel von Tun und Sein. Also ich mache ja schon seit 40 Jahren Meditation und Yoga. Und für mich ist das immer so, stop doing, drop into being. Das ist so wichtig, um mich wieder mit mir zu verbinden und mit dem, was ich tue, dass ich wirklich dann auch merke, das, was ich tue, das will ich tun. Ich muss es nicht tun, weil ich mir Termine gemacht habe, sondern dafür brenne ich. Also wie komme ich eigentlich wieder an mein inneres Feuer? Ja, und dann ist also dieser Wechsel von kreativer Arbeit, von Reflexion, von Erprobung, von was Neuem oder dann haben wir wieder von Yoga, Meditation, Schwimmen, Gartenarbeit, auch Putzen. Für mich ist meditatives Putzen wunderbar. Oder dann spiele ich auch ab und zu Golf. Da habe ich nicht so viel Zeit, aber ab und zu spiele ich Golf und das finde ich auch, das macht mir total Spaß, so über diesen Golfplatz zu laufen und dann zu sehen, wie der Ball fliegt. Denn immer dann, wenn ich so vor so einem schwierigen Hindernis bin und Angst habe, also im Problemblick bin, denke ich, oh Gott, wahrscheinlich kommst du jetzt nicht über diesen See, dann verspannen sich meine Arme und dann merke ich, ich bin angespannt und dann geht auch ins See. Wenn ich aber vor diesem See spähe und denke, naja, wahrscheinlich schaffe ich es heute, dass er da drüber flutscht, und dann lasse ich alles locker, flups, geht der Ball über den See. Also auch da spüre ich immer, wie der Potenzialblick und der Problemblick, wie er meinen Körper beeinflusst und wie der Problemblick, da gelingt alles und im Potenzialblick, da denke ich ja auch an den Misserfolg und dann misslingt dann auch alles. Also das ist der eine Tag, jetzt kommt der andere Tag. Der ist natürlich an den Orten, wo ich wirke, getaktet mit Terminen, im Austausch mit Menschen, aktiv in Netzwerken. Also ich will die Stunden nicht zählen, wo ich da telefoniere, kommuniziere oder Zoom-Calls habe oder aber auch Mails schreibe, wo ich in Führungsverantwortung bin. Zurzeit habe ich immer noch fast 40 Mitarbeiter, 30 bis 40, also sind ja nicht alle voll angestellt, für die ja mich verantwortlich fühle. Und mein Nachfolgeprozess ist gerade so in der Stufe, dass ich an meine Nachfolgerin, also haben wir jetzt schon ganz viel Personalverantwortung abgegeben habe und dass ich auch gesagt habe, ich bin in einem Prozess von der Stifterin zur Stiftung. Das heißt, die Führungsverantwortung geht zunehmend in die Teams und trotzdem sind wir in diesem Prozess. Und trotzdem sind noch ganz viele öffentliche Auftritte. Und der Tag hat aber immer noch nicht mehr als 24 Stunden, obwohl ich jeden Tag den Antrag auf Erhöhung stelle. Aber als Entschädigung kriege ich dann immer wieder neue Energie und neuen Lebensmut und ganz viel Lebensfreude. Das ist die Entschädigung für das, das bei den 24 Stunden bleibt.
Und daraus ziehst du höchstwahrscheinlich auch deine Kraft, die du hast, ne?
Ja, ja, man muss dann auch aushalten, dass es die 24 Stunden sind. Ich glaube, die Kraft ziehe ich aus diesem Wechsel zwischen Tun und Sein und zwischen dieser kreativen Arbeit und dem und dieser Meditation und aber auch dem Körperlichen, dieses Golfen, das Schwimmen, das Körperliche. Die körperliche Arbeit ist für mich wahnsinnig wichtig. Da spüre ich mich und da spüre ich mich lebendig. Und dann bin ich auch richtig schön müde und gehe dann ganz früh ins Bett. Und dann am nächsten Tag geht es dann wieder wusch in die Welt.
Ach, super. Ja, super. Großartig. Ja, das, man merkt dir das an. Sehr schön. Lass mich doch mal einen kleinen Ausschnitt aus seinem Lebenslauf zitieren, der auf deiner Stiftungsseite veröffentlicht ist. Und zwar, Helga Bräuninger ist davon überzeugt, dass es für die transsektorale Zusammenarbeit besondere Orte braucht, die philanthropisch aufgeladen die Atmosphäre der Begegnung positiv verändern und Co-Creation fördern. Dafür hat sie zwei Orte geschaffen, Warzone Island in Kanada und den Campus Paretz in der Nähe von Berlin. Liebe Helga, erzähl uns doch mal von diesen beiden Orten.
Ja, dass das Neue auf die Welt kommt, dazu braucht es Orte. Und ich will natürlich, dass das Neue auf die Welt kommt. Und das Neue kommt eigentlich in dieser Co-Kreation. Wenn Menschen zusammen sind und es denen auch gut geht und die in Verbindung kommen. Also die Verbindung, denkt an die Geschichte mit meinem Grundschullehrer, der ein halbes Jahr lang gewartet hat, bis ich mich mit ihm verbunden habe. Und zwar in dem Satz, wo er meine Mutter gefragt hat, was schmeckt denn der Helga? Zack, war ich mit ihm verbunden. Ha? Das war kein Tribunal, sondern der hat mich gesehen, sich mit mir verbunden. Also es braucht Safe Spaces, sichere Räume, wo man nicht unter Druck, unter Erwartungsdruck keine Angst hat. Und in diesen Safe Spaces verbinde ich mich mit den anderen und die müssen auch schön sein. Der Campus Paretz und Warzone Island sind wunderschön. Da ist man erstmal da und fühlt sich schon mal beschenkt in dieser Natur. Und wir machen den Tagesplan, ist so, dass du viel Zeit hast. Es gibt auch wunderbares Essen und sind auch ganz freundliche Gastgeber. Und dann wirst du also so eingeladen und du merkst irgendwie, mein Gott, was für ein Geschenk, wie schön hier und wie geht's mir gut, wie nett sind die alle. Und so entsteht der sichere Raum, dann verbinden sich die Leute und dann kommt die gemeinsame Intention. Was können wir jetzt und was möchten wir auch alle für die Welt und für die Zukunft tun? Und ich denke, das ist dann Co-Kreation und da braucht es diese Räume und für mich die Räume, wo wir uns beteiligen, wo wir alle diese Lebensqualität auch teilen, das Schöne teilen, was uns auch wieder Kraft gibt, diese Energie und diese Qualität in die Zukunft zu bringen. So, dafür stehen die Orte und dafür brauchen wir eben auch dieses Gastgebertum. Und so im wissenschaftlichen Sinn heißt es Placemaking. Das sind also Räume mit sozialräumlicher Qualität und eine gesellschaftliche Aneignung von Räumen, dass es eben keine privaten Räume sind, auch eine gesellschaftliche Aneignung von Raum. Und letzten Endes geht es halt immer darum, wie gestaltet man dort die Gemeinschaft, wie kann Gemeinschaft entstehen und wie organisiert man die Partizipation. Und das heißt für uns jetzt, das ist diese dritte Kompetenz, also die erste ist die Beteiligung, die zweite ist die Beziehung und das dritte ist das Placemaking. Mhm. Und die zwei Orte sind so Beispiele, wie das aussehen kann und wie es gelingen kann.
Sehr schön. Also im Prinzip zwei Orte, in denen du vor allem dann so auf das Enabling gehst, ne? Die Leute quasi zu enablen.
Ja, und Warzone Island war ja auch mal erst ein privater Ort von mir, also mein privates Retreat, was ich dann geöffnet habe. Also für dies als Stiftungsretreat, als Stiftungsbegegnungsraum. Mhm. Und Paritz, da haben wir auch erst privat angefangen und haben dann zunehmend mehr leerstehende große, wie eine große Scheune oder ein leerstehendes Schleusenhaus direkt an der Havel. Das haben wir dann alles erworben, mussten dafür die Stiftung Paritz gründen, weil das war ja nicht in unserer Stiftungssatzung der Bräuninger Stiftung drin. Und da mussten wir eine neue Stiftungssatzung haben, Erwerb von historischem Gebäude. Und Renovierung, also Restaurierung und also, dass man daraus einen Sozialraum macht, einen öffentlichen Raum. Ne? Mhm. Und so sind dann in Paritz eben 4 Gebäude entstanden. Und das letzte Gebäude habe ich dann auch nicht von der Stiftung gemacht, sondern das war die neue Mitte Ketzin, bestand aus einem Ruinenhaufen mit einem riesig großen alten Rinderstall, einem alten Gutshof. Es war alles verfallen. Also diesen Ruinenhaufen habe ich privat gekauft und habe dann als private Investorin und Innovatorin mit meinem Mann, der ja Architekt ist, wir haben das dann als die neue Mitte Ketzins aufgebaut und mir gehört das jetzt. Also mir gehört privat dieses ganze Gelände und ich habe aus diesem Gelände, da habe ich einen öffentlichen Platz gemacht. Und das ist für mich eine so schöne Qualität. Ich wohne da auch, ich wohne im Heuboden, den haben wir uns als Loft umgebaut. Dann komme ich so runter aus meinem Heuboden, komme dann in dieses, komme in die neue Mitte, in dieses, was jetzt ein öffentliches wunderschönes Grundstück ist mit einer Buhlbahn, mit einem großen Sandkasten, also auch wo Kinder spielen können. Also nicht so ein kleiner Sandkasten, sondern da steht so ein richtiger Bagger aus Metall. Also ist richtig spannend. Wow. Dann ist da so ein Pavillon, wo man was essen und trinken kann, also wo man sitzen kann, Kaffee, aber auch richtig essen kann. Und daneben ist ein kleines Gästehaus, wo man übernachten kann. Das ist die neue Mitte Ketzin und in dem großen Rinderstall ist jetzt eine Bankfiliale. Und drüber ist unser Stiftungszentrum. Ne? Das ist so mein Lebensmittelpunkt, wo ich das so genieße, dass ich rauskomme und dass ich so mit den Kindern rede, die da spielen. Und wenn dann, das ist ja alles öffentlich nutzbar, und wenn dann nachts die Jugendlichen so um 2 Uhr immer noch laute Musik haben und ich eigentlich denke, jetzt würde ich eigentlich gerne schlafen, dann ziehe ich mir schnell sowas drüber und gehe runter und sage zu den Jugendlichen: Ich finde es so toll, dass ihr euch hier wohlfühlt. Aber ich möchte jetzt gerade schlafen. Können wir nicht irgendwie einen Deal machen, dass ihr die Musik ein bisschen leiser macht? Da gucken die mich an und sagen, ja klar, und dann drehen sie an ihrem Radio bis runter. Ist es so gut? Und dann sage ich, ist immer noch ein bisschen laut. Ist es jetzt gut? Und dann sage ich, so ist super. Also habt noch viel Spaß und gute Nacht. Also, ach, und dann bringe ich so in meine neue Mitte quasi das, was ich mir wünsche für unsere Generation und für den Generationendialog und für die Zukunft. Ich wünsche mir Begegnung in einem Wohlwollen. In einem, dass ich den jungen Leuten, die jetzt nichts Böses unterstellen, denen ging es ja gut mit der Musik. Ne? Aber dass wir so in einen Dialog kommen, gegenseitig Respekt haben, dass wir so in die Kollaboration kommen, dass es allen gut geht. Ne? Und das kann ich täglich ausprobieren in dieser kleinen neuen Mitte, ja, die mir gehört, wo ich dann runtergehe, sehe gerade, wie so ein Kind irgendwie so ein Eispapier wegschmeißt. Dann gehe ich zu dem Kind, sage, guck mal, wenn du dieses Eispapier jetzt selber aufhebst, dann muss es unser Hausmeister nicht tun. Dann freut er sich total, ne, dass du dein Eispapier aufgehoben hast. Dann strahle ich das Kind an, dann strahlt das Kind mich zurück an und schon hebt es das Eispapier auf. Und wir sind beide zufrieden. Und das ist auch für mich so, wie man die Mentalität in so einem Ort auch verbessert. Und ich denke so, wenn die jungen Leute über mich reden, dann sagen die, naja, wenn wir nachts da sitzen, dann kommt so eine Alte da runter, aber die ist immer freundlich.
Ja, da gibt es auch andere Kaliber, die dann rumschreien und am Ende gar nichts erreichen.
Ja, aber dann wird halt zum Schluss wird eben das, dass die Alte, da ist eine Alte, die kommt runter, aber die ist freundlich und dann wird es ein Safe Space. Dann wird es ein Begegnungsplatz. Wir dürfen da sein. Die sagt immer, sie freut sich, dass wir da sind.
Großartig.
Ach, schön.
Also man sieht, du hast ja mit allen Projekten, die du angeschoben hast, eigentlich immer dein Leben in den Dienst der Allgemeinheit gestellt, ne, und hast unglaublich viel vorangebracht. Und für all diese Taten und großen Projekte wurdest du natürlich auch ausgezeichnet. Zu Recht, ja, absolut zu Recht. Und einfach, um mal zu verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben, haben wir natürlich ein bisschen was rausgeschrieben und wollen das unseren Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorenthalten. 1999 hast du das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Dann ging es weiter 2002 mit dem Hans-Peter-Stiel-Preis. 2003 wurdest du Ehrensenatorin der Universität in Stuttgart. 2007 hast du 2 Auszeichnungen bekommen, Goldene Bild der Frau und Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das Bundesverdienstkreuz erster Klasse wurde dir verliehen. und 2016 dann den Verdienstort in Brandenburg, ja, und 2022 jetzt vor kurzem ganz frisch, also für herausragendste Dienste und das Land und seine Bevölkerung hat dir der Ministerpräsident Winfried Kretschmann höchstpersönlich den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg noch verliehen. Von unserer Seite herzlichen Glückwunsch, aber ich glaube, man kann einfach nur sagen, absolut verdient.
Ja.
Also wirklich großartig. Also die ganzen Leistungen, die du da gemacht hast für uns, ja, für die Gesellschaft, kann man, glaube ich, nicht genug würdigen. Aber ich glaube, die Auszeichnungen, die du bekommen hast, die spiegeln schon wieder, was du erreicht hast, auf jeden Fall. Und ich meine, das hört sich alles so mega an, ne? Und ist total, total erfolgreich im Rückblick, was alles passiert ist. Aber vielleicht kannst du doch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so ja die größte Transformation, die größte Schwierigkeit in deinem Leben war. Ja? Wie kam es denn dazu, dass du dann diesen ganzen tollen Mindset bekommen hast, deine Einstellungen erhalten hast? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, ich denke, es war so in meinem Psychologiestudium, als ich dann mich auch beschäftigt habe mit der Kybernetik, mit der Chaostheorie, dass so alles miteinander zusammenhängt. Auch als ich dann angefangen habe, Yoga zu machen und Meditation, da habe ich dann gemerkt, dieses mentale Bewusstsein, so dass ich quasi mir Ziele setze und dann so ehrgeizig verfolge. Und also ich kann dann noch sagen, wie ich mein Diplom gemacht habe. Das habe ich als Drittbeste in Tübingen gemacht, aber das lag mir gar nicht so mit dieser Wirtschaft. Da habe ich richtig viel gelernt. Und ich habe das letzte halbe Jahr vor diesem Diplom, habe ich ganz ökonomisch, ich habe noch gar nicht mal alle Rollläden in meiner Wohnung aufgezogen, weil ich dachte, Zeit sparen. Also ich war so richtig so verzweckt, ne? Komplett verzweckt und habe natürlich auch Angst gehabt, ich schaffe das nicht. Ich hatte noch kein richtig gutes Selbstvertrauen. Und habe auch noch, ja, ich war so der Macher und habe mich so unter Druck gesetzt. Und dann kam auf einmal der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie das mich anstrengt und dass ich die Komplexität eigentlich gar nicht kontrollieren kann und dass ich eigentlich gar nicht auch alles so steuern kann und dass ich eigentlich eher mich viel leichter tue, wenn ich ins Vertrauen komme, wenn ich ins Zutrauen komme und wenn ich aus dem Misstrauen ins Vertrauen komme und die Kontrolle weglasse. Mhm. Also mir vertraue auch die Kontrolle. Ich habe mich total kontrolliert früher. Also meine Kontrolle weglasse, wenn ich zum Beispiel jetzt heute mit euch rede, erzähle ich aus dem Herzen. Ja, ich kontrolliere mich eigentlich nicht und ich vertraue eigentlich darauf, dass so, was ich aus dem Herzen erzähle, dass es auch so aufgenommen wird. Und wenn es einer doof findet, dann hat er auch das Recht, es doof zu finden. Also ich kontrolliere jetzt nicht so, was ich tue und sage, sondern ich bin committed mit meinen Zielen und ich verbinde mich mit anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, war für mich das Wesentliche, dass ich aus dieser Kontrolle ins Vertrauen gegangen bin und aus dem Misstrauen in den Potenzialblick, also aus dem Problemblick in den Potenzialblick und in die Verbindung. Denn sobald ich im Problemblick bin, gehe ich aus der Verbindung und heute bin ich in der Verbindung mit mir, mit euch, mit den anderen, mit den Zuhörern, wenn ich rausgucke mit der Natur, mit der Welt, mit dem, was hier passiert. Und solange ich lebe, möchte ich in dieser Verbindung, im Vertrauen und in der Liebe sein. Die Liebe ist die stärkste Kraft im Leben.
Ja, ganz toll. Also ich glaube, man hat da schon so ein bisschen rausgehört, wie du bei deiner Kraft auch bleibst, ne? Und wie du so stark bleibst. Aber ich darf es dir sagen, du bist mittlerweile 75 Jahre alt. Ja? Man kann es nicht glauben, wenn man dich so hört, vor allem auch, wenn man dich sieht.
Ja.
Es ist unfassbar, was du alles auf die Beine stellst, immer noch. Kannst du uns da vielleicht dein Geheimnis verraten? Wie bleibst du in deiner Kraft? Wie schaffst du das?
Ja, ich habe natürlich jede Menge Tricks, aber so viele Zeit haben wir gar nicht, dass ich euch diese ganzen Tricks erzähle. Aber da kann ich euch nur empfehlen, ich habe diese Tricks verraten in einem Podcast mit Stefan Ferdinand, sprich Stuttgart. Und schickt euch dann die Paula den Link. Und da erzähle ich quasi von meinen psychologischen Tricks. Also ein wichtiger Trick, da fasse ich mal kurz zusammen. Ich erlaube mir nie länger als eine Stunde im Problemblick zu sein. Dann kommt Stopp, denn ich kann ja entscheiden, sehe ich das Glas halb voll oder halb leer. Ja, ich, ist meine Wahrnehmung und die kann mir niemand wegnehmen. Ich bin nicht abhängig und niemand hat ein Recht, wie ich wahrnehme. Also nach einer Stunde Problemblick, nach einer Stunde zum Beispiel auch so Ukraine-Thema, nach einer Stunde Problemblick, Stopp und dann gehe ich wieder in den Potenzialblick. Ja, was könnte das für die Welt bedeuten? Was hätten wir für eine Chance? Und dann bin ich auf einmal wieder sofort in einer anderen hormonellen Lage, auch andere, da schütte ich andere Hormone aus, da bin ich also in einer anderen physiologischen Situation und ich bin für meine Gesundheit und meine Energie selbst verantwortlich. Und ich schwäche mich im Problemblick und ich stärke und nähre mich im Potenzialblick. Es ist eine Disziplin, Aber Disziplin kann man lernen.
Sehr schön gesagt.
Das stimmt.
Und ich rate jedem Unternehmer, im Potenzialblick sein Unternehmen zu betreiben. Aber ab und zu diese Stunde Problemblick sich zu gönnen. Ja, und damit man wirklich sieht, so, wo sind die kritischen Punkte? Und dann, nachdem ich die Probleme richtig erkannt habe, dann erstmal stop doing, drop into being, mich wieder verbinden mit den ganzen Mitarbeitern, über die ich mich gerade furchtbar ärgere. Und auf sie gehen in der Verbindung, im Potenzialblick und sie fragen, was brauchst du eigentlich jetzt, damit es wieder klappt? Na, also in dieser Liebe mich versöhnen, das würde ich jedem Unternehmer raten, dass er seine Menschen sich als in der Kollaboration, als Partner und Partnerinnen in die Beziehung holt und nicht so dieses Top-Down mit Kontrolle und mit Druck. Also ich denke, Kreativität und Commitment und Zugehörigkeit lässt sich einfach nur mit Einladung und mit Freundlichkeit erreichen und nicht mit Druck und Kontrolle. Mhm.
Definitiv, sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Helber. Das war wirklich super interessant und ich kann mich nur wiederholen. Ich denke, dass Paula schließt sich da sicherlich an. Das war eine riesige Ehre, mit dir reden zu dürfen. Aber wir sind ja tatsächlich noch nicht ganz am Ende unseres Podcasts. Wir haben ja immer noch am Ende eine Kategorie und zu der kommen wir jetzt.
Was treibt euch um?
Und in dieser Kategorie ist es ja so, dass wir uns vorab überlegt haben, jeder für sich selbst, was einen gerade so die letzten Tage, Wochen, Monate umtreibt. Und das stellen wir dann hier so ein bisschen vor und schauen mal, wie die jeweils anderen darauf live reagieren. Und da du ja heute unser Ehrengast bist, darfst du anfangen. Also, liebe Helga, was treibt denn dich gerade um?
Mich treibt die Frage um, ob Putin wahnsinnig ist. Also es war eine psychologische Kategorie. Oder ein prominenter Vertreter der Autokratie im aktuellen Konflikt mit der Demokratie. Das treibt mich echt um. Als Psycho.
Ja, ich glaube, das treibt alle um.
Das auf jeden Fall. Aber was würdest du denn als gelernte Psychologin dann dazu sagen? Ist er denn wahnsinnig jetzt anhand der Kriterien, die dafür quasi man ja anlegen kann, um das zu analysieren? So auf die Ferne?
Er ist größenwahnsinnig und er ist unglaublich narzisstisch. Er ist wahnsinnig gekränkt, dass sein Großmacht Russland zerfällt. Ja, er ist sehr gekränkt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt so eine Ferndiagnose, dass ich sage, Größenwahn oder wahnsinnig. Ich bin mir nicht sicher. Das treibt mich halt um.
Ja, ich würde das gerne mal sehen, ob es da irgendwie die Möglichkeit natürlich gäbe oder ob das vielleicht Leute auch in Russland selbst machen, vielleicht im engeren Kreis auch, ob die sich damit wirklich auseinandersetzen und das selbst mal analysieren würden für sich. Es ist natürlich in jedweder Form für uns schwierig, auf der einen Seite, wie du sagst, natürlich auf die Ferne eine Diagnose anzustellen, aber auf der anderen Seite dann eben auch so ein bisschen machtlos da zu sitzen und eben nicht zu wissen, was passiert, ne? Wie er reagiert, was er jetzt noch alles so entscheiden wird, etc.
Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob der auch nicht mit Trump zum Beispiel noch richtig so täglich telefoniert und so. Ob es dann wirklich, es gibt eigentlich, das weiß ich halt nicht, aber es gibt eine in dem Konflikt um Demokratie und Autokratie, man kann ja nicht sagen, dass die Ukraine nun wirklich schon eine Demokratie war, aber das sind so die geopolitischen Strömungen, das ist der Evolutionskonflikt, den wir gerade haben. Also gewinnt die Demokratie, und Amerika ist ja auch keine tolle Demokratie. Wir Europa sind eigentlich noch die, wie Sie wissen, am stärksten in der Demokratie und auch haben da die längste Erfahrung. Also da bin ich stolz auf uns. Aber ist da nicht so quasi das Gesicht für diese riesige Kraft dieses Populismus, der Propaganda und dieser Autokratie? Ist er da nicht nur ein Gesicht für? Und ist das nicht quasi dieser Konflikt, der so... wo wir uns jetzt alle auf ihn als Person beamen, aber ist da nicht eine viel größere Kraft dahinter?
Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, dass er irgendwie durchgeknallt ist und narzisstisch, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber es ist nicht nur er. Ne? Also das hat auch Richard David Brecht, der Philosoph, jetzt im Podcast gesagt. Mhm. Was wäre denn, wenn Putin wirklich verschwindet, sagen wir mal? Ja, irgendwie sei es in Den Haag, sei es ermordet, sei es zurückgetreten, wie auch immer. Wer würde denn danach kommen und wäre das neue Regime besser? Das ist die große Frage. Das weiß man halt nicht. Und da sprichst du ja den richtigen Punkt an. Wenn es quasi ein Evolutionsproblem ist und quasi Autokratie gegen Demokratie, dann hängt das ja nicht nur an einer Person. Dann ist es ja quasi wirklich noch ein Zeitenwandel sozusagen, ne, den wir durchmachen müssen. Naja.
Damit kämpft ja auch Amerika die ganze Zeit. Ne? Die kämpfen doch ständig zwischen diesen beiden. Wir alle kämpfen damit.
Ja, natürlich, klar.
Ja, ich finde, dass immer, wenn man sieht das immer sehr gut, wenn es in irgendeiner Form gen Krise geht, dass dann doch ein großer Teil der Bevölkerung, auch hier in Deutschland natürlich, das hat man auch über die letzten Jahre gesehen, doch dann immer wieder diese Tendenz dazu hat, nach einem starken Mann oder nach starker Führung zu schreien, weil dann doch die meisten Leute irgendwie blind ohne Führung sind, sozusagen. Und dann doch, dass das System Demokratie anzweifeln, wo eben dann doch etwas langsam gemahlen wird mit, wir müssen jetzt erstmal einen Antrag vorbereiten und den stellen wir nächste Woche zur Diskussion und dann wird in der übernächsten Woche entschieden, anstatt dass jetzt quasi jemand einfach sagt, das wird jetzt so gemacht. Ja. Und ich finde, dass das gerade in so Krisenzeiten sich immer sehr, sehr zeigt. Hat man ja auch in Frankreich jetzt wieder gesehen. Mhm. Da hatten wir es ja letztes Mal drüber, Paula. Ja. Ne, Macron hat zwar gewonnen, aber Le Pen hat 11% mehr als beim letzten Mal. Das heißt, es ist zwar ein Sieg für die Demokratie, ja, aber mit einem bitteren Beigeschmack.
Ja, ne? Definitiv.
Ja, weil die Propaganda, ne, die erreicht das, die Leute glauben das und das wählen sie dann, diese Autokratie, und die Enttäuschung kommt dann später. Ja. Da hat aber erstmal der Dominanzmensch und der Diktator hat dann erstmal gesiegt.
Mhm. Ja, richtig. Genau.
Ja, und es ist an uns, dass wir da so ein bisschen gegensteuern. Ne? Also wir müssen da einfach dann unsere Werte verteidigen, vertreten. Ja, wir haben ja in Deutschland gerade diese große Debatte, Waffenlieferung, ja, nein, wie sehr dürfen wir Kriegspartei werden, wie sehr dürfen wir für unsere Werte auch irgendwie da jetzt mit eingreifen, ne? Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Würde da auch mir nie anmaßen, irgendwie Tipps der Bundesregierung zu geben. Ich glaube, in der Lage, in der diese gerade sind, da will keiner drin sein, ja. Also das ist eine Riesenentscheidung, die da jetzt getroffen werden muss. Deswegen sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Demokratie am Ende dann gewinnen muss. Also keine Frage.
Ja, aber es ist ein Dilemma. Wie unterstützen wir die Demokratie? Am Beispiel Krieg, Ukraine. Es ist ein echtes Dilemma.
Ja, man sieht es ja wirklich, dass da man sich ganz schnell auch verrennen kann. Ja. Ja, oder eben zu langes Zögern, weil man es eben nicht falsch oder doch im besten Falle eben richtig machen möchte, dann auch ganz anders von außen wahrgenommen wird. Ne? Mhm. Also ein sehr, 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 sehr delikates Thema. Sehr schön. Ja, weil ich natürlich als Gentleman erzogen wurde, gebe ich doch direkt an Paula weiter und würde dich fragen, Paula, was treibt denn dich so um?
Also mich treibt ein Thema um, das tatsächlich schon seit einigen Wochen in meinem Kopf ist, auch bevor wir wussten, dass Helga bei uns zu Gast sein wird. Deswegen dachte ich, heute passt das perfekt rein. Vor allem auch, weil das diese Woche auch nochmal in den Medien thematisiert wurde. Und zwar, also du Helga, du setzt dich unglaublich für die Allgemeinheit ein und willst, dass es weitergeht, dass wir als junge Menschen auch eine tolle Zukunft vorfinden. So. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass gerade wir junge Erwachsenen immer mehr in dieses Katastrophendenken reinrutschen. Ja, also es fängt an bei, wir kriegen eh keine Rente mehr. Ja, also wenn wir mal älter sind, kriegen wir eh keine Rente mehr. Ich muss anders vorsorgen. Dann geht's weiter mit, wir haben jetzt Kriege sogar in Europa. Wer weiß, ob wir überhaupt die nächsten Jahrzehnte überleben oder ob uns nicht eine Atombombe trifft. Ja, und das endet dann bei der Klimakrise. Und eigentlich ist ja alles egal, weil entweder verdursten wir, verhungern, erfrieren, ertrinken oder verbrennen, ja, also irgendwas wird schon passieren, so. Mhm. Und das ist dieses, ja, Katastrophendenken, das einfach in unseren Köpfen drin ist, natürlich auch so ein bisschen angetrieben von den Medien, ja, die das dann natürlich auch so ein bisschen überstrapazieren, sage ich mal. Und das wurde jetzt diese Woche gerade bei Markus Lanz diskutiert. Da war eine Medienpsychologin aus Köln, Maren Urner heißt die, und die hat eine Studie vorgestellt, die tatsächlich sagt, dass über 50% der jungen Erwachsenen, die in dieser Studie befragt wurden, die Aussage unterschreibt, die Menschheit hat keine Zukunft. Junge Leute, ja, und das ist eine internationale Studie, die haben also existenzielle Ängste. Da kommen dann Fragen auf, wieso soll ich überhaupt noch ein Kind in die Welt setzen? Ja, wieso soll ich überhaupt noch irgendwie Hoffnung haben? Wieso soll ich denn neue Projekte vorantreiben, wenn ich doch sowieso bald nicht mehr existiere? Ja, also wirklich existenzielle Fragen, die gestellt werden. So. Und ich persönlich, du auch, Mino, wir sind, ich würde mal sagen, optimistische Menschen. Ja, wir gucken immer in die Zukunft. Mhm. Wir haben Lust, was zu gestalten. Wir haben Lust, nach vorne zu gehen und freuen uns auch am Leben zu sein. Aber das finde ich schon erschreckend, dass so viele in unserem Alter anders denken. Und gerade im Hinblick auf Menschen wie dich, Helga, die sich so einsetzen für neue Projekte, fand ich das extrem bewegend. Ja, diese Kontraste, die da aufkommen.
Aber du sprichst mir ja aus dem Herzen. Deswegen engagiere ich mich so mit meinen Stiftungen für diesen Potenzialblick. Und deswegen bin ich an der Bildung. Wenn ich jetzt einen Lehrer habe, weißt du, der eigentlich nur so der mit dem Problemblick erzählt, wie schlecht die Welt ist, dann sitzen natürlich diese Kinder da und denken, wenn der Lehrer schon mal gar nicht dran glaubt, dass wir eine Zukunft haben. Weißt du, du wirst ja auch von der Stimmung der Erwachsenen, das prägt ja die Kinder. Deswegen, wir brauchen die Älteren, die Erwachsenen, die Führungspersonen, wir brauchen auch diese ältere Generation, die da ist und sagt, da, wir schaffen das. Ja. Oder Ernst Bloch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Prinzip Hoffnung. Mhm. Also ich denke, wir sind verantwortlich, also Führungskräfte und wir Elternleute, wir sind dafür verantwortlich, dass wir das Prinzip Hoffnung in der Gesellschaft stärken. Denn dann kriegen alle wieder Kraft, also dieses Katastrophendenken der Jugend, ich finde, ich ist ein Versagen der Bildung, ein Versagen eigentlich all dieser Institutionen, die eigentlich mit Kindern arbeiten, auch Versagen der Eltern und Versagen unserer Politik und auch Versagen unserer Führung.
Ja, definitiv. Ist erschreckend.
Es ist die Verantwortung der Führung, auch in einem kleinen Betrieb. Du bist als Führungskraft verantwortlich, ob dein Team sich verbindet mit der Aufgabe, ob die loyal sind, ob die committed sind. Diese Energie, die in deinen Betrieb geht, das ist Aufgabe der Führung.
Ja, definitiv.
Ja, das stimmt. Das ist auch überhaupt nicht mein Blick, quasi auf die Welt zu schauen. Du hast ja selbst gesagt, Paula, wir sind da ja eher optimistisch veranlangt, Gott sei Dank. Ja, und ich meine, wir haben uns ja auch dazu entschieden, mit einer eigenen Firma quasi ja etwas nachhaltig zu verändern, in dem Bereich jetzt auch Bildung, im tertiären Bildungsbereich, in der Hochschullandschaft. Geht ja dann auch darum, dass wir eben der Meinung sind, dass wir nicht kurz vor der Ausrottung stehen sozusagen, sondern ja nachhaltig etwas daran ändern möchten. Und das ist auch, ich finde, eine ganz triste Art und Weise, sein Leben sozusagen zu verbringen, wenn man eh quasi sagt, okay, warum sollte ich dies oder das machen, bringt ja eh nichts. Ja. Finde ich, ist die falsche Lebenseinstellung. Da sollte man eher lebensfroh und optimistisch rangehen. Da bin ich auch ganz froh, dass ich tatsächlich dann auch meinem Umfeld natürlich auch, wie du sagst, Helga, zu verdanken habe, dass ich da dann doch so erzogen wurde oder doch die Leute in meinem Leben um mich hatte, die eher auch in diese Richtung gedacht haben. Ja? Das heißt ja nicht, dass man nicht auch kritisch auf manche Entwicklungen und Sachen gucken sollte und da vielleicht auch was ändern sollte, damit die Leute eben wieder positiver werden. Aber dennoch bin ich der Meinung, man sollte doch eher positiv ins Leben schauen. Ne?
Definitiv.
Trotz aller Katastrophen.
Ja, absolut.
Will ich dir noch ganz kurz sagen, Paula, was schon interessant ist. Der Harald Welser, mit dem ich einiges zusammen mache, der Harald Welser hat eine Studie gemacht, mit Kindern Projekte gemacht, wo es darum geht, dass die Visionen entwickeln. Und er war auch sowas von enttäuscht, dass die Kinder gar nicht mehr in der Lage sind, positive Visionen zu entwickeln. Also das deckt das, was er sagt,
Aber warum ist das so? Ja. Ne? Das ist doch dann so, weil die Eindrücke, die sie kriegen, nicht mehr positiv sind. Das heißt, ich sehe da auch eine große Verantwortung in den Medien tatsächlich. Ja, also was man auf Social Media tatsächlich auch sieht, aber auch die ganz, ich sag mal, herkömmlichen Medien wie ARD, ZDF, wie auch immer, Nachrichten, Talkshows, egal was, es wird ja immer so ein bisschen negativ gesprochen. Es wird immer, der Katastrophenfall steht vor der Tür. Ja, also immer diese Angst, die geschürt wird. Ich glaube, das sollten auch die Medien so ein bisschen gegensteuern und versuchen eher so ein positives Bild.
Ja, oder du selber musst die Reißleine ziehen. Also zum Beispiel am Anfang mal, als der 24. Februar war und der Ukraine-Krieg losging, bin ich morgens um 6 aufgewacht und habe schon mal gleich ganz, ganz süchtig, was ist passiert.
Was ist passiert?
Und dann habe ich nach 2 Wochen, habe ich mir so wie so ein Alkoholentzug, so mich trockengelegt von diesen Nachrichten. Habe gesagt, so, alles, was wichtig sein wird, wird mir die Menschen, mit denen ich spreche, die wir haben das alle gehört, die werden mir das sagen. Ne? Und habe dann mir 2 Stunden pro Woche habe ich mir Zeit genommen, wirklich was Substanzielles darüber zu lesen. Also 2 Stunden geplante Zeit, über diese Situation nachzudenken und Informationen zu sammeln, auch zu recherchieren und alles andere dann quasi in meiner Kraft bleiben, im Potenzialblick bleiben und in dem, was ich tue, bleiben.
Ja.
Das war wie Drogenentzug.
Macht auf jeden Fall extrem Sinn. Ich bin zum Beispiel ein ganz anderer Mensch. Ich muss immer total informiert sein. Ich muss immer alles wissen, jedes Detail, um dann Sicherheit zu haben. Ne? Also um mich dann selber auch sicherer zu fühlen, muss ich immer wissen, was da los ist. So, und das ist vielleicht auch falsch. Vielleicht muss ich das auch einfach mal einstellen für mich und mal zur Ruhe kommen und sagen, hier und jetzt bist du in Sicherheit, ne? Und weil du jetzt diesen Artikel liest oder diese Nachrichten guckst, bist du ja nicht weniger oder mehr sicher, ne? Das ist ja nicht so, sondern ich habe dann einfach so den Eindruck, ich weiß jetzt Bescheid über den heutigen Tag, also kann ich jetzt auch damit irgendwie umgehen. So, das ist irgendwie so ein bisschen meine Einstellung, aber da ist ja, glaube ich, auch jeder anders, ne? Es gibt aber, das ist Tatsache, einfach unfassbar viele Menschen, die wirklich große, große Angst haben. Angst ist ganz, ganz, ganz schwierig, damit umzugehen, weil da Leute dann unberechenbar werden, ne?
Angst macht krank.
Ja. Eben, total. Ja, Mino, kommen wir zum Abschluss noch zu dir. Was treibt dich um?
Mhm. Ja, ich habe eben ja kurz angesprochen, das fand ich nämlich auch ganz spannend, da ich mich ja auch mit dir beschäftigt habe, Helga, dass du ja viel auch im ehrenamtlichen Bereich unterwegs bist. Und ich selbst bin auch Ehrenamtler, schon lange, lange Zeit im Sportbereich, seit Jahren, fast einer Dekade jetzt als Schiedsrichter aktiv. Das ist ja ein großes Ehrenamt und ist auch seit über einem Jahr politisch im Ehrenamt aktiv. Und wenn man das jetzt, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile 29 Jahre, das ist ja auch schon mal noch mal eine ganz andere Generation wie die, die jetzt so nach und nach quasi im besten Falle auch im Ehrenamt mal landen. Wenn man das jetzt so vergleicht und sieht, dass wir ja in Deutschland eigentlich eher so eine Art Ehrenamtssterben haben, wollte ich einfach mal von dir beispielsweise auch die Meinung einholen, weil es mich ja so umtreibt, weil ich das super schade finde, dass Vereine kaputt gehen, weil keine Nachfolge mehr kommt, weil keiner das mehr machen möchte, ne? Weil die Leute einfach nicht verstehen, warum sollte ich mich überhaupt damit auseinandersetzen, mich irgendwie dumm anpöbeln zu lassen von Sportlern oder sonst irgendwas, dass ich jetzt da den Vereinspräsidenten mache und dann auch kleine, vielleicht auch alteingesessene Dorfvereine kaputt gehen, weil alle weggehen und das sich nicht mehr damit irgendwie auseinandersetzen wollen. Was du denn davon hältst und was du denkst, wie man da vielleicht auch irgendwie gegensteuern kann, weil ich finde das ganz, ganz schade und schrecklich, dass da der Nachwuchs wegbricht.
Also das sehe ich ganz genauso und es bedrückt mich auch sehr und es treibt mich auch um und ich, weil es mich umtreibt, habe ich natürlich schon gleich eine Aktivität. Also wir haben nächsten Samstag am 21. Mai haben wir in unserer Kulturscheune in Paritz haben wir eine Ehrenamtsbörse, ja, wo wir und auch einen Zukunftsworkshop, so wo wir jungen Leuten zeigen, was Ehrenamt dir selber bringt. What's in it for me? Was habe ich da davon? Wie kann ich über Ehrenamt Einfluss nehmen, dieses Havelland mitgestalten, in meinem Dorf was machen oder wo kann ich beim Ehrenamt was lernen? Wo kann ich meine Employability stärken? Also wir haben auch so ein paar Unternehmer, die sagen, wie sie so die Bewerbungsunterlagen angucken. Und wie wichtig ist, wenn Sie sehen, was einer am Ehrenamt macht, da hat er schon leider vielleicht ein Zeugnis, so eine 3 oder eine 4, aber er macht Ehrenämter. Dann denkt der Unternehmer, der ist für mich viel interessanter als der, der 2 da hat. Ne? Und so bringen wir also bestimmte Informationen an die Jugend, weil dieses einfach auch hören müssen. Die müssen hören von Unternehmern, wie das bei denen wirkt, wenn in der Bewerbung steht, was der an Ehrenamt macht. Und sie müssen von anderen Jungen hören, was es in ihrem Leben gebracht hat, wo sie sich ehrenamtlich engagiert haben. Und sie müssen irgendwie hören, auch von älteren Leuten mal, nicht nur, dass sie von ihrer Mutter sehen, mein Gott, wenn die da mal in die Kirche geht und wenn die das für die alten, kranken Leute macht, dann kommt sie so müde nach Hause. Die müssen auch mal von jemand hören, der sagt, oh, das war so spannend mit den anderen zusammen. Mhm. Und die müssen einfach mal auch hören, dass es eine Forschung gibt, dass Ehrenamt glücklich macht. Und es gibt in Amerika eine Forschung, dass die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, die leben länger und sind gesünder. Das ist bewiesen.
Ja.
Zählt an mir.
ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ich finde es immer so traurig, weil die Leute gerade im Sportbereich natürlich, die wollen alle, sagen wir mal, Fußball spielen, Volleyball spielen und so weiter und so fort. Das geht aber ja nur, wenn die Vereine da sind. Aber keiner will dann irgendwie diese Ämter dann am Ende übernehmen, weil die Gesellschaft an sich wird ja älter. Aber das bedeutet ja auch, dass die Leute, die in den Ehrenämtern dann eben sitzen, auch nach und nach wegbrechen, weil sie dann auch irgendwann die Kraft verlieren, das noch weiter irgendwie mit 80, 90 dann irgendwie noch Vereinspräsident zu sein, geht ja dann auch nicht. Da kommt aber keiner mehr nach und dann können die eigentlich auch alle keinen Sport mehr machen. Das verstehen die aber irgendwie nicht und deswegen ist es dann halt auch schwer, da so ein bisschen Überzeugungsarbeit sozusagen zu leisten und die Leute dazu zu bewegen, ein Ehrenamt anzugehen oder auch in der Politik oder in allen anderen Bereichen, in denen man Ehrenämter übernehmen kann. Ne?
Aber da will ich noch was Wichtiges dazu sagen. Also ich finde es ganz toll, dass du da dieses Thema bringst, weil es natürlich wieder mit meinem Problemblick und meinem Potenzialblick zu tun hat. Wir haben viel zu wenig Vorbilder, die dann erzählen, wie toll das jetzt gerade war, wie Spaß ihnen das gemacht hat. Auch zum Beispiel jetzt irgendwie Kindern vorzulesen oder einer alten Frau einzukaufen, wie die dann mit total fröhlichen Augen sich bedankt hat, was es in mir ausgelöst hat, sondern wir erzählen immer nur, das ist auch so unser Calvinismus und der Pietismus, wir erzählen ja dann immer nur, wie viel wir gearbeitet haben und wie anstrengend es war. Genauso die Unternehmer, die kommen dann zum Mittagstisch oder am Sonntag und erzählen dann ihren Kindern, wie viel sie gearbeitet haben die Woche, anstatt dass sie gesagt haben, wie toll das war, was sie gestalten konnten. Wir erzählen uns einfach nicht, wie viel Freude irgendwas macht, sondern wir sagen immer nur, wie groß das Kreuz ist, was wir da gerade tragen. Ja, das hat auch was wie die Medien. Ja. Wir sind ja auch Berichterstatter. Unsere Kommunikation geht aufs Negative. Wir kommunizieren das Negative und behalten das Positive. Warum wir es überhaupt machen? Für uns.
Ja, das stimmt.
Deswegen müssen wir da immer so quasi zum in den Keller gehen, um zu lachen. Die Schwaben müssen in den Keller gehen, um laut zu lachen.
Also ich würde mal für mich behaupten, dass es nicht stimmt.
Du bist ein grundsätzlich fröhlicher Mensch.
Alle verändern sich. Aber das ist das Gute. Wir können uns verändern und wir können dieses Ehrenamt auch attraktiv machen. Aber das liegt an uns. Wir müssen die Role Models sein, die strahlend da stehen und die sagen, Leute, da habe ich so viel gelernt, es hat mir so viel gebracht. Und ich habe gelernt, wie man was führt. Ich konnte Fehler machen, ich habe kein Geld für gekriegt. Das waren eigentlich meine Entwicklungsstufen, kann ich im Ehrenamt, kann ich die leben und von anderen was mitnehmen.
Ja.
Ich gebe und nehme im Ehrenamt.
Ja. Sehr schön gesagt. Liebe Helga, vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein unfassbar spannender Podcast und wird den Leuten mega gefallen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Leute, für euch, wir haben euch natürlich auch Helgas anderen Podcast bei Sprich Stuttgart verlinkt. Hört es euch an, da hat sie auch nochmal tolle Tipps für uns alle, wie man das alles meistern kann und wie man große Projekte auch voranbringen kann. Ich glaube, ich bin einfach nur extrem inspiriert heute und kann den ganzen Input noch gar nicht verarbeiten, muss mir den Podcast erst nochmal selber 2-3 Mal anhören. Also wirklich nochmal... Große Ehre. Vielen, vielen Dank.
Ganz, ganz
viel Spaß gemacht. Und Leute, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt uns an. Wir vernetzen euch gerne.
Selbstverständlich.
Ich finde euch beide total inspirierend. Ihr seid so lebendig. Also so wie ich jetzt bei euch war, ist dank eurer Moderation, dank eurer Fragen, dank eurer Energie. Ich fühle mich von euch getragen und möchte euch einfach dafür wertschätzen.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Ihr seid ein tolles Team.
Dankeschön.
Danke, das hören wir gerne.
Leute, bis zum nächsten Mal. Mino, vielen, vielen Dank auch an dich.
Sehr, sehr gerne. Danke an dich.
Es hat großen Spaß gemacht.
Es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Bis dann, Leute. Ciao.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.